Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Und wie immer ein Thema, vier Facetten. In diesem Podcast geht es ums Sehen und Gesehenwerden. Auch in Zeiten von Corona, wo man durch das Distanzgebot ja noch mal mehr aufs Schauen beschränkt wird. Anlass für uns mal die Ästhetik von Zoom-Konferenzen genauer zu betrachten. Wir betreiben aber auch ein bisschen Vogelschau und fragen, wie man selbst als sehr kleiner Mensch gesehen, wahrgenommen wird von den Durchschnittsgroßen. Have you seen Mabel? She's 4 foot
tall and she's wide as a table. Visuelle Wahrnehmung, Sehen, bezeichnet in der Physiologie des Menschen und verwandter Tiere die Aufnahme und Verarbeitung optischer Reize. For the
birds? In meiner Kunst geht es weniger um Vogelbeobachtung, sondern mehr um Machtstrukturen und die Geschichte jetzt. Sapeur. Die Bezeichnung kommt vom Französischen bien sapé, schick gekleidet.
Ich glaube, als kleiner Mensch, das ist den Leuten dann schon unangenehm genug, wenn sie merken, ich habe gemerkt, dass sie starren.
Diese Webcams sind eigentlich lauter kleine Kinetoskope.
Sehen und gesehen werden in diesem Echtzeit-Podcast. Man denkt da sehr schnell an die Bühne, an den roten Teppich, an eitle Flaneure in der Stadt. Und um die wird es auch gehen, am Ende dieses Podcasts, nämlich um die Szene der Sapeurs in Brazzaville. Menschen, die sich in Schale werfen für die Performance auf der Bühne der Stadt. Die Autorin und Moderatorin Ninia Lagrande gehört mit 1,38 Meter noch zu den größeren Menschen unter den Kleinwüchsigen. Aber auch sie erlebt so manche unfreiwillige Performance, wenn Menschen ihr begegnen. Denn wie man auf die Welt schaut und wie umgekehrt die Welt auf einen schaut, das ist eben auch eine Frage der Körpergröße. Vor allem dann, wenn diese abweicht von der wie auch immer gearteten Norm. Ich habe Ninia Lagrande Corona-bedingt zu Hause angerufen. Die Kinder waren im Nebenzimmer. Man hört sie ab und an. Eine inzwischen ja ganz gewöhnliche Aufnahmesituation. Hallo.
Hallo.
Ich bin ja selbst auch nicht sehr groß, mit 1,63. Sie sind 1,38 Meter. Wie bewegt man sich denn als sehr kleiner Mensch durch den Alltag? Ist das Leben gefährlicher, weil man vielleicht gar nicht gesehen wird? Oder ist manches einfach nur lästig?
Manches ist tatsächlich einfach nur lästig, wenn man zum Beispiel an bestimmte Dinge nicht rankommt oder auch eben einfach viele zwischenmenschliche Begegnungen, dass man nicht gesehen wird, umgelaufen wird oder so. Oder natürlich vieles, was auch mit in irgendeiner Form mit Höhe zu tun hat. Ich lebe in Hannover. Wir haben hier noch eine Straßenbahnlinie, wo die Treppenstufen sehr, sehr steil sind. Also da kommen weder kleine Personen noch Ältere noch Leute mit Kinderwagen in irgendeiner Form gemütlich hoch und runter. Auf der anderen Seite habe ich natürlich keinen Vergleich. Also ich glaube, als kleiner Mensch gewöhnt man sich sehr schnell an die Umgebung und macht dann aus der Situation eben einfach das Beste. Also natürlich kann ich jetzt nicht, wenn ich die Straße überquere, über Autos drüber weggucken, wie das beispielsweise mein Mann kann. Aber da suche ich mir dann eben andere Wege, vorsichtig zu sein und nicht plötzlich umgefahren zu werden, weil ich irgendwas nicht gesehen habe.
Ja, und wo Sie das gerade mit den Autos ansprechen, die werden ja auch immer höher. Das heißt, es wird eigentlich immer schwieriger für Sie.
Tatsächlich, genau, die werden immer höher und damit ja auch irgendwie immer gefährlicher. Und natürlich wird das für mich gefährlicher. Genauso ist es auf der anderen Seite so, dass diese höheren Autos für Leute, die sehr klein sind, wesentlich einfacher zu fahren sind.
Also, das heißt, Sie fahren auch?
Ich fahre auch. Ich habe
einen SUV?
Nein. Nein, wir haben nur ein Wohnmobil, wir haben kein Auto für den Alltag. Aber ich fahre auch und für mich sind dann Autos, die vorne kürzer sind und vielleicht auch ein bisschen höher gesetzt sind, wesentlich einfacher zu fahren als jetzt so ein langer Mercedes oder so.
Das kann ich mir vorstellen. Sonst sehen Sie viel Motorhaube.
Genau.
Sie haben gerade gesagt, wenn man umgerannt wird, so ähnlich haben Sie es ausgedrückt. Also ist es etwas, was tatsächlich passiert im Alltag?
Das ist was tatsächlich passiert, vor allen Dingen, wenn viel los ist, in stressigen Situationen, wie zum Beispiel im Bahnhof, wenn man da schnell durch will, dass es mir dann öfter passiert, dass Leute mich anrempeln und dann sagen, sie hätten mich nicht gesehen. Ich weiß, ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen, weil ich denke, irgendwie spürt man ja, dass da jemand oder was ist. Aber das passiert mir tatsächlich öfter. Und was auch passiert ist, dass Leute sich dann eben irgendwo vordrängeln. Wenn man jetzt beim Bäcker oder sonst wo ansteht dann drängeln sich die Leute vor und wenn man dann was sagt, also wenn ich dann sage, Entschuldigung, ich bin gerade dran, dann entschuldigen sich die Leute auch, aber dann oft mit dieser Ausrede, ja, ich dachte, sie wären ein Kind. Und das finde ich ganz spannend, weil ich würde mich auch bei einem Kind nicht vordrängeln. Aber ja, also das passiert tatsächlich.
Ich finde es ganz schlimm, ehrlich gesagt, wenn Sie sowas sagen. Also oder ich denke, dass ich es schlimm fände, wenn man mir sagen würde, ich dachte, Sie sind ein Kind.
Ja, das finde ich nicht so sonderlich schlimm, weil das passiert mir tatsächlich öfter, dass wenn die Leute mich nur von hinten sehen oder so, dass sie dann schon ein anderes Alter schätzen, als wenn sie mich von vorne sehen, weil natürlich sieht man an meinem Körperbau und in meinem Gesicht, dass ich jetzt nicht mehr 11 Jahre alt bin. Aber von hinten, so aus dem Augenwinkel, dann kann man schon mal denken, okay, das ist irgendwie ein kleineres Mädchen oder so. Das finde ich dann okay. Ich empfinde das auch nicht als Beleidigung, mir zu sagen, ich wär ein Kind, sondern ich finde es eher erschreckend, dass die Leute dann trotzdem noch so egoistisch sind, gerade bei Kindern, sich dann irgendwie vorzudrängeln.
Mhm. Sie sind ja Geschäftsführerin der Popkultur GmbH in Hannover. Gehen Sie zu Konzerten oder sehen Sie gut bei Konzerten?
Ich gehe sehr, sehr gerne auf Konzerte, auch sehr gerne auf Festivals. Ist gerade ein tragischer Sommer für mich. Nein, ich sehe natürlich fast nie was. Auf der anderen Seite sehen Sie wahrscheinlich auch relativ wenig mit 1,63 auf Konzerten. Ich liebe dann so Locations, wo es irgendwie eine Galerie gibt oben und man kann sich dann da hinstellen und runtergucken auf die Bühne. Also ich muss jetzt nicht unbedingt nah an der Bühne oder in der Masse drin sein, sondern bin dann lieber ein bisschen weiter weg und erhasche dann mal einen Blick. Mir reicht auch das Gesamterlebnis mit der Musik und der Stimmung und so. Das ist für mich total genug. Was ich nicht mehr mache, was ich früher ab und zu mal gemacht habe, ist mich dann irgendwie auf Schultern heben zu lassen oder so, um mal was zu sehen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich bin einmal runtergefallen von jemandem und das brauche ich jetzt irgendwie mit 36 auch nicht mehr, dass ich dabei irgendwie auf den Schultern sitze.
Sie haben gerade diesen veränderten Alltag durch Corona angesprochen, also die Tatsache, dass es jetzt einen festivalfreien Sommer gibt. Haben Sie sonst gespürt, dass diese Krise, die Corona-Krise oder dieser Alltag was mit Ihnen macht? Also dass Sie vielleicht auch anders wahrnehmen oder anders wahrgenommen werden?
Also anders wahrgenommen werden auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich kann mich wesentlich freier draußen bewegen, obwohl wir ja diese Kontaktsperre haben und so. Wenn man dann mal rausgeht, ich gehe einmal am Tag zum Beispiel, mache ich einen langen Spaziergang, auch mit meinem Kind und meinem Mann. Und da habe ich das Gefühl, dadurch, dass alle darauf achten, dass man sich nicht mehr so nahe kommt, fällt so dieser betrachtende und starrende Blick und dieses Abschätzige total weg, weil man kommt sich nicht nah, man guckt nicht mehr lange, man hat vielleicht auch nicht so viel Zeit. Und dadurch bewege ich mich wesentlich unbeobachteter, würde ich sagen, durch die Gegend. Und das ist sehr, sehr angenehm. Also was mir auch nicht häufig, aber was mir auch passiert, sind dann so körperliche Übergriffigkeiten, dass Leute mir beispielsweise so liebevoll gemeint den Kopf tätscheln oder sowas. Und das passiert mir natürlich jetzt überhaupt nicht mehr. Und das muss ich sagen, finde ich als sehr angenehm, dass das gerade nicht passiert. Ja.
Wie reagieren Sie darauf?
Kommt ein bisschen auf meine Tageslaune an. Meistens ignoriere ich es, weil die Leute dann auch schnell weitergehen und eigentlich gar kein Gespräch suchen, sondern nur so tätscheln. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich gut drauf bin, zu fragen, warum sie das gerade gemacht haben. Also gar nicht irgendwie auf Konfrontation zu gehen, sondern zu fragen, Entschuldigung, warum haben sie mir gerade den Kopf getätschelt? Und wenn die das dann erklären müssen, dann merken sie schon selber, dass es irgendwie blöd war, ja.
So landläufig gilt ja, dass wer eine gewisse Körpergröße hat, also sprich ziemlich groß ist, dass derjenige dann auch schon mal so per se eine andere Präsenz hat, ne? Also wahrgenommen wird, vielleicht auch durchsetzungsstärker ist. Würden Sie sagen, das stimmt?
Ich würde schon sagen, dass das stimmt, wenn in dem Raum, in dem man sich befindet, einen niemand kennt. Also das ist schon meine Erfahrung auf so Konferenzen oder so, dass ich ziemlich untergehe und auch oft nicht wahrgenommen werde, dann gibt es vielleicht manchmal auch noch nur Stehtische und dann stehen die Leute an diesen hohen Tischen, die ich nur mit der Kopfkante dran komme und unterhalten sich. Auf der anderen Seite bin ich ja auch viel auf der Bühne und da ist meine Erfahrung, dass die Körpergröße da überhaupt nichts mit zu tun hat, sondern wirklich eher, wie man sich auf der Bühne bewegt und wie man es schafft, Raum einzunehmen. Und das geht auch, wenn man klein ist.
Was wären denn so Dinge, wo Sie diese Stehtische gerade erwähnt haben, bei deren Planung man im Alltag die Bedürfnisse von kleinen Menschen berücksichtigen müsste?
vor allen Dingen solche Sachen, die eben in irgendeiner Form genormt sind, mal zu überdenken, ob man nicht auch Alternativen anbieten kann. Also wenn wir jetzt von diesen Stehtischen reden, zum Beispiel sich zu überlegen, bei einer Veranstaltung können wir vielleicht auch ein paar niedrigere Tische aufstellen oder Bänke mit Tischen, sodass alle auf Augenhöhe sind. Und ansonsten gibt es natürlich viele alltägliche Dinge, die anstrengend sind. Das sind zum Beispiel Container, wo man Flaschen wegbringt. Kommen kleine Leute oft nicht so gut dran oder gar nicht dran. Da gibt es inzwischen Alternativen, die so in Boden eingesenkt sind, sodass da auch alle drankommen. Die sind aber sehr teuer, deswegen gibt es die nur in sehr wenigen Städten. Also alles, was in irgendeiner Form mit Höhe zu tun hat. Ich verstehe, dass Dinge irgendwie genormt sein müssen. Aber für uns kleinere Leute ist es dann eben tatsächlich oft schwer, sich selbstständig durch den Supermarkt zu bewegen oder Geld am Geldautomaten abzuheben oder so, sodass man da immer auch eine Alternative bereitstellt. Und es sind ja dann nicht nur Kleine, die davon profitieren können, sondern vielleicht auch Leute, die einen Rollstuhl nutzen, Kinder, die irgendwas alleine machen sollen oder so. Also es ist schon dann eine größere Gruppe.
Kommen wir also zum Schluss, aber ich würde gerne noch eine Frage stellen, da Sie sich ja jetzt auch schon einige Jahre als Autorin mit diesem Thema beschäftigen. Haben Sie das Gefühl, es tut sich was?
Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich was tut. Also wir hatten ja letztes Jahr das 10-jährige Jubiläum von der UN-Behindertenrechtskonvention, wo es eben auch viel darum geht, dass Menschen mit Behinderungen, egal welcher Behinderung, gleichberechtigt am Alltag teilnehmen dürfen. Nicht nur am Alltag, auch in der Arbeit und in der Schule und so weiter. Und das hatte schon recht viel Aufmerksamkeit, nach meinem Eindruck. Und ich glaube, da tut sich auf jeden Fall was. Und was sich geändert hat auf jeden Fall, ist, dass die Leute inzwischen zuhören, wenn man sagt, ich bräuchte die und die Unterstützung. Das hier ist noch nicht perfekt. Wir könnten das noch irgendwie optimieren. Und dass Leute auch dazu übergegangen sind, sich nicht selbst auszudenken, was andere brauchen könnten, sondern die entsprechende Gruppe einfach zu fragen. Also wenn man jetzt sagt, man gestaltet irgendwie ein Fest oder ein Event und da kommen vielleicht auch kleinwüchsige Menschen, dass man dann nicht sagt, ja, wie ist das denn für die Kleinen, sondern dass man sich einen ins Organisationsteam dazu holt und dann einfach direkt mit der entsprechenden Gruppe zusammen plant. Das passiert auf jeden Fall und da bin ich guter Hoffnung, dass das alles noch besser wird.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
1,38 ist Ninja La Grande groß und wir haben es gehört, die Welt sieht aus dieser Perspektive ein bisschen anders aus. Seit der Kontaktsperre durch Corona schauen wir ja auch anders auf unsere Freunde und Familie, auf Kollegen und Geschäftspartner, nämlich über Videokonferenzen. Das haben wir privat natürlich früher auch schon genutzt mit Skype oder FaceTime, aber dieser Standard, mit mehreren Menschen ausschließlich über den Bildschirm zu kommunizieren, weil es nicht anders geht, der ist doch neu. Wie man dabei guckt und was man sieht, das wollen wir jetzt mit jemandem besprechen, der sich beruflich für Kameraeinstellungen und Blicklogiken interessiert, nämlich mit dem Filmkritiker Bert Rebhandl. Hallo. Wie blickt man denn als Filmkritiker in die Bildwelten im Zeitalter des Homeoffice? Oder wie erleben Sie das, was Sie auf Zoom sehen?
Ja, für mich ist das ganz interessant, weil ich den Eindruck habe, dass wir hier in unserer Geschichte mit dem Internet einen großen weiteren Schritt machen. Ich gehöre zu der Generation, die damals das praktisch von Beginn an mitverfolgt haben, wie das allmählich aufgetaucht ist. Und damals, als die ersten Browser kamen, haben wir uns an diese Starterseiten gewöhnt, die eben auch so mit Kacheln organisiert waren. Und wir haben auf viele verschiedene Themen geblickt und dann eben eines angeklickt. Ja. Und in den letzten 10, 15 Jahren haben wir uns aber eher an die Timelines gewöhnt, auch das Internet mehr auf den Telefonen benutzt und haben dann eben Instagram, Facebook und so weiter so von oben nach unten gescrollt. Jetzt sind wir im Grunde wieder dort, wo wir schon einmal vor 25 Jahren waren. Wir sitzen wieder vor diesen Bildschirmen mit diesen vielen Kacheln. Ja. Aber interessanterweise ist jeder dieser Kacheln ein kleiner Film nun.
Ein kleines Bewegtbild, ja. Was unterscheidet denn so eine Webkamera von einer Filmkamera? Was sehen Sie da?
Ja, ich sehe das so ein bisschen in einem größeren Zusammenhang. Das Kino ist jetzt 120 Jahre alt ungefähr und für mich war das Kino schon ein Medium, das den Blick zur Welt geöffnet hat. Es hat uns Bilder aus den entferntesten Regionen oder auch aus den entferntesten Regionen, können wir sagen, auch der Psyche, überlebensgroß auf eine Leinwand projiziert. Und das war das Prinzip der Filmkamera, sie hat uns etwas gegenübergestellt. Jetzt haben wir es wieder sehr stark eben mit Webkameras zu tun und das erinnert mich an eine Konstellation zu Beginn des Kinos, als zwei Modelle so ein bisschen rivalisiert haben. Das eine hat sich durchgesetzt, nämlich eben die große Leinwand vor unseren Augen. Aber Edison, der Vater der Glühbirne, hatte damals einen Apparat erfunden, bei dem man als Einzelperson in einen Guckkasten reinschaute und so einen Filmstreifen vor einem ablief. Und dieses Kinetoskop, wie das damals hieß, das ist im Grunde so ein bisschen jetzt wieder zurückgekehrt, denn diese Webcams sind eigentlich lauter kleine Kinetoskope, sodass wir jetzt, glaube ich, auch einen wirklich großen kulturhistorischen Schritt mit dem Kino wieder erleben. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Aber was Sie von diesem Kinetoskop sagen, hat ja ein bisschen auch was von durchs Schlüsselloch gucken, oder?
Das ist genau das Prinzip der Guckkasten. Ja, man schaut auf etwas und das war auch, glaube ich, zum Teil damals auch sehr sexuell konnotiert. Es gab ja auch schon vor 120 Jahren erotische, pornografische Filme. Und jetzt sind wir natürlich in einer Situation, in der wir schauen in die Räume von Menschen, wo wir normalerweise, viele kennen wir ja gar nicht, auch persönlich. Ich habe neulich an einer Geburtstagsparty für eine Freundin in Paris teilgenommen. Da waren 30, 35 Menschen zugeschaltet aus, sagen wir, 10 Ländern. Und das waren auch die aller erdenklichsten Wohnzimmer oder Lebenszusammenhänge, die ich da gesehen habe. Einige haben sich eh schwarz gestellt, die haben also die Kamera auch ausgestellt. Da gibt es auch wiederum verschiedene Möglichkeiten, dieser Schlüssellochperspektive zu entsprechen oder auch zu versuchen, ihr zu entgehen eben.
Wie finden Sie das, wenn man das Schlüsselloch verhängt, das Digitale?
Also ich kannte immer schon viele Leute, schon vor Corona eigentlich, die Kamera ja bei ihrem Computer aus Prinzip abgeklebt hatten, weil sie da skeptisch waren, dass die nicht irgendwie ferngesteuert wird. Das erschien mir damals schon noch so ein bisschen paranoid. Ja. Aber ich glaube, wenn man den größeren datenpolitischen Zusammenhang ansieht, dann ist das, glaube ich, ein legitimes Interesse, dass man die vielen Daten, die man derzeit von sich notwendigerweise im Homeoffice und so weiter produziert, dass man die so gering wie möglich hält. Denn ich bin sicher, dass die im Moment bei den Datengiganten, das sind ja alles Applikationen von den großen amerikanischen Firmen im Wesentlichen, die machen im Moment Quantensprünge in der Hinsicht, dass sie unsere Gesichter lesen können, dass sie unsere Gesten lesen können, dass sie unsere Sprachmuster lesen können, dass das alles individualisiert wird. Und das wird natürlich später einmal, wenn es einmal gebraucht wird, und ich fürchte, es wird gebraucht werden, alles zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, wie bewegen wir uns in der Öffentlichkeit, wie unsichtbar können wir überhaupt noch auf die Straße gehen und so weiter. Und ich glaube, das sind die Dinge, die jetzt mit dieser Corona-App, die auf uns zukommt, nur ganz am Anfang stehen.
Und glauben Sie denn, dass diese Ästhetik, mit der wir jetzt dauernd konfrontiert werden, mit dieser Zoom-Ästhetik, dass die auch ins Filmische einfließen wird?
Es gab schon das eine oder andere Mal in den letzten Jahren sogenannte Desktop-Filme. Das waren so Vorahnungen, könnte man sagen. Filme, die nur noch auf dem Desktop spielen, also an denen man nur noch eine Computeroberfläche sieht. Und diese Comedy, ganz interessante Comedy drinnen, die das ZDF Neo auch relativ spontan jetzt produziert hat, die war auch so ein kleiner Vorschein auf so etwas, dass sie uns im Grunde eigentlich gezeigt hat, dass das, was wir früher ein Leben nannten, jetzt eigentlich zu sehr großen Teilen auf Bildschirmen stattfindet und dass das, was eben Begegnungen und so weiter, das ist alles jetzt irgendwie Insert und Grafik und so weiter. Und ich glaube, dass das schon das Kino auch in irgendeiner Weise aufgreifen wird. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es zu einer Gegenbewegung auch kommen wird, dass also wenn das Kino zurückkommt, was ich ja doch sehr stark hoffe, dass es dann stärker noch einmal auch darum gehen wird, dass das Kino das tut, was es besonders gut kann, nämlich uns tatsächlich auch von uns selber und von diesen Guckkästen wegzuführen in andere Welten eben.
Sehen und gesehen werden in digitalen Konferenz-Apps wie Zoom, das war der Filmkritiker Bert Rebhandl im Studio. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich.
Sehen und gesehen werden in digitalen Konferenz-Apps wie Zoom. Im Echtzeitstudio war der Filmkritiker Bert Rebhandl. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich komme aus Argentinien, aus Buenos Aires, Argentinien. Und wir waren 3, 4, nicht so viele, die Deutsch studiert hatten. Ich hatte ein Lieblingswort, war plötzlich. Ich einfach liebte dieses Wort. Plötzlich. Ich fand einfach interessant, wie die Kombination mit den Buchstaben das und wie das klingelt. Weil es klingelt genauso, wie das ist. Etwas überraschend, etwas, die kommt und dann plötzlich das passiert. Das fand ich einfach zu erinnern. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich dieses Wort benutzt.
When you wake up in the morning, what do you hear?
And it's a song. I'm gonna play it. I can do it.
No, but I have to see if it's a good keys. 1, 2, 3, 4. I can do it. I can do it. I can do it. Oh, yeah, when I get up in the morning, I hear a plane. I hear a bus, I hear a train. Oh, yeah, when I go out in the morning, I see some red men. They were blowing some trumpets, yeah. I just did it.
Frederik.
Sehen und gesehen werden ist das Motto unserer heutigen Echtzeitsendung. Und als Objekte der Beobachtung bieten sich gerade jetzt im Frühling ja die Vögel an. Man nennt dieses Hobby Birding. Und man muss auch nicht unbedingt mit riesen Teleobjektiv raus in die Natur, in Wälder und Parks. Manchmal reicht der Blick aus dem eigenen Fenster. Zu Corona-Zeiten bleibt einem ja häufig auch nicht viel mehr. Meine Kollegin Martina Weber ist selbst Vogelbeobachterin, also Birder. Aber wir sprechen jetzt nicht nur über die Vögel, sondern auch über die Menschen, die sie anschauen. Hallo Martina.
Hallo Marietta.
Du hast uns ja eine Tonaufnahme mitgebracht. Da hören wir kurz mal rein. Hört sich sehr nach Stadt an. Hast du das von deinem eigenen Fenster aus gemacht?
Ja, und zwar auch nachts. Also das ist auch ein Vogel, der sehr präsent ist, gerade jetzt im Frühjahr und auch in der Stadt. Das ist die Nachtigall, die wir selten sehen, aber doch sehr präsent ist durch ihren Reviergesang.
Was braucht man denn, wenn man aus dem eigenen Fenster Vögel beobachtet?
Also zunächst, das Fenster gibt natürlich eine Rahmung vor. Also man kann nur begrenzt Vögel vom eigenen Wohnzimmer hören und sehen. Aber es ist auch gleichzeitig ein guter Einstieg. Also wenn man sich erstmal darauf einlässt, Vögel und ihr Verhalten bewusst wahrzunehmen, ist das sehr, sehr unterhaltsam. Also beispielsweise auch wenn Raben, Krähe und Eichelhäher sich gegenseitig jagen, um den anderen vom Brutgebiet zu verscheuchen. Das kann man halt auch jetzt vom Fenster in der Stadt beobachten und Rabenkrähen können viele deuten. Aber für den Eichelhäher braucht man dann schon ein Fernglas. So. Und von meinem Wohnzimmerfenster beobachte ich seit einigen Wochen mit einem Spektiv. Das ist eine Art Fernrohr. Und zwar beobachte ich damit ein Rabenkrähennest. Und da schaue ich dann schon erwartungsvoll jeden Tag nach, was da so passiert und wann endlich was schlüpft. Und so kommt auch ein Stück Natur in die isolierten vier Wände. Und bei Arten, die ich jetzt nicht erkenne oder die ich noch nicht kenne, nutze ich vor allem Vogel-Apps, beispielsweise die vom NABU. Dann gibt es eine großartige Handy-App von der TU Chemnitz, BirdNet heißt die, die über eine ziemlich ausgereifte KI Vogelstimmen aufzeichnet und analysiert. Und dann gibt es natürlich auch Webinare. Aufgrund des Lockdowns ist es ziemlich attraktiv, wenn erfahrene Ornithologen ihr Wissen weitergeben. Aber da stoße ich so an meine Grenzen, vor allem wenn mit schlechten Mikrofonen gearbeitet wird. Also dann gehe ich doch lieber raus mit Spektiv und Smartphone.
Es gibt ja die Leute, die mit ihrem Spektiv in fernste Länder reisen, um bestimmte Vögel zu sichten und dann im Bestimmungsbuch so einen Haken. Was reizt dich denn an der Vogelbeobachtung?
Also für mich ist es eigentlich wie eine komplexe Sprache nochmal zu lernen, die über Zusammenhänge von Klängen, Farben, Formen und Orte funktioniert und man sich eigentlich so eine neue Welt erschließen kann. Also Vogelbeobachtung hat auch viel mit Logik zu tun und das finde ich sehr spannend. Dazu kommt, dass ich natürlich sehr viel von meinen Eltern gelernt habe, die beide Ornithologen waren.
Aha, du hast also einen professionellen Hintergrund. Wer widmet sich denn sonst so dem Birding? Bei mir gehen da so Wes Anderson-mäßige Bilder auf von älteren Herren in beigefarbenem Anorak, die so im hohen Gras stehen. Trifft wahrscheinlich aber nicht mehr zu, oder, dieses Klischee?
Ja, wenn man so darauf schauen möchte, so die Börder auch als Spezies betrachten, da gibt es auch unterschiedliche Typen und natürlich auch interessante soziologische Beobachtungen. Im Vergleich zu Großbritannien und den USA ist Birding in Deutschland tatsächlich ein Nischen- und Individualhobby, was hauptsächlich Männer betreiben. Also schaut man weiter in deutschen Ornithologenvereinen und Verbänden, ergibt sich tatsächlich folgendes Bild. Dort sitzen vorrangig ältere Männer mit jahrelanger Erfahrung und einem wertvollen ornithologischen Wissen und wenig Frauen. So hat mir das Patrick Franke beschrieben. Er ist Ornithologe und Klangkünstler und er war selbst Vorsitzender des Leipziger Ornithologenvereins, ein sehr traditioneller Verein, wie er sagt.
Ich habe massiv versucht, jüngere Leute da reinzubringen. Ich habe versucht, ihnen ein möglichst gutes Umfeld zu schaffen und die Leute sind entnervt irgendwann gegangen, weil sie einfach sich nicht willkommen gefühlt haben. Und das Problem war eher, die jüngeren Leute waren durchaus offen dafür, auch unter, ich sag mal, schwierigeren Umständen zu lernen von den Älteren und sehr interessiert daran. Aber die Älteren waren überhaupt nicht interessiert. Die wollten weder wissen, wie das im 21. Jahrhundert so vor sich geht. Da machten dann Leute Vorträge, 2 Stunden über neue Bestimmungstechniken. Und danach hieß es dann, na, wir machen es so wie immer.
Wie kann man das denn ändern? Also oder Frage, muss man das überhaupt? Man kann ja auch sagen, ist ein Hobby und wenn jungen Frauen zum Beispiel nicht danach ist, dann gibt es ja halt noch andere.
Ja, natürlich. Also man muss sich nicht für das Birding interessieren. Aber ich finde es wichtig, dass bei jungen Menschen das Interesse für den Naturschutz geweckt wird. Und das funktioniert beispielsweise in den USA ganz gut. Dort gibt es diverse Bewegungen und spezielle Birding-Gruppen, die aus sozialpolitischen Umständen entstanden sind. Also beispielsweise Frauen oder die LGBTQ-Community, die weltweit aus der Ornithologie oder dem Birding ausgegrenzt werden, wie auch in der Gesellschaft insgesamt, finden sich dann halt eben im Feminist Bird Club wieder zum Beispiel. Oder anderes Beispiel ist, treffen sich Menschen, die Punkmusik oder Hardcore hören, zum Birdwatching und die nennen sich dann Birdpunks. Also wie viel Punk da eine Rolle spielt, ist fraglich, aber solche Szenen bauen einen Zugang zur Natur auf und holen Menschen da ab, wo sie herkommen. Patrick Franke hat auch eine eigene Anekdote dazu.
Ich habe mal für so ein Projekt in Großbritannien gearbeitet, wo sehr viel Popkultur in die Vermittlung von Birdsound gebracht wurde. Und das fanden viele ganz komisch, wenn dann da steht, der Sumpfrohrsänger, der beste Rapper der Naturgeschichte. Und dann stehen so Leute und denken, wie kann man denn sowas sagen? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wo ich denke, ja, hör dir doch mal einen Sumpfrohrsänger an. Und super viele Leute denken vielleicht, wow, das holt mich genau da ab, wo ich herkomme. Denn ich interessiere mich nicht nur für Ornithologie, sondern auch für Populärmusik und auch für ernsthafte Musik und ich interessiere mich auch für Klangkunst und ich interessiere mich auch für Skateboardfahren oder was auch immer Leute alles machen.
Aber wenn ich es richtig verstehe, Martina, muss man dieses irgendwie dann doch negative Image der Ornithologie oder der Hobby-Ornithologie erstmal zurückfahren, um dann auch Leute aus verschiedenen popkulturellen Szenen dafür begeistern zu können, ja?
Ja, genau. Und dass auch jeder einen Zugang dazu hat. Und dem ist aber nicht so. Während wir vielleicht meinen, Hautfarbe spielt auch bei einem Naturhobby keine Rolle, ist genau das durchaus ein Problem, mit dem viele People of Color konfrontiert sind. Nadir Swirji ist Künstler und Birder aus New York und er erzählte mir, dass er aufgrund seines Aussehens, er hat haitianisch-marokkanische Eltern, beim Birdwatching oft mit der Polizei zu tun hat. Das Land ist in Amerika stark aufgeteilt. Es war und ist immer noch so, auch wenn nicht gesetzlich. Aber Freunde von mir, schwarze VogelbeobachterInnen, die fühlen sich oft unwohl und müssen darüber nachdenken, ob es für sie sicher genug ist, mit einem Fernglas in ein bestimmtes Gebiet zu gehen, was zudem abgelegen ist. Da fragen sich dann schon Leute, wer ist die unbekannte schwarze Person, die durch das Gehölz stiefelt? Da kommen viele Bilder zusammen. Schwarze sind bereits verängstigt und entmenschlicht in vielen Aspekten des öffentlichen Lebens, sodass sich diese besonderen Umstände beim Birding zuspitzen. So funktioniert nun mal struktureller Rassismus. Es gibt diese tatsächliche Bedrohung und den Kollateralschaden der physischen Unsicherheit.
Wie geht Nadir denn mit diesem Thema um?
Also er versucht mit dem Birding eigentlich die junge schwarze Community zu empowern, Räume durch Exkursionen positiv zu besetzen und dadurch auch ein Stück weit diese zurückzuerobern. Also er hat einen Bird Club für jugendliche Schwarze in New York gegründet und befasst sich auch in seiner Kunst als Maler mit der Unterrepräsentation von nicht weißen Vogelbeobachterinnen und Naturschützerinnen sowie dem kolonialen Erbe des europäischen Sklavenhandels. Und da fragt er auch, was hat die Globalisierung mit dem Rückgang der Vögel zu tun?
An actual narrative that's still playing out, which is about the conservation of a bird in Haiti.
Es gibt einen seltenen Vogel auf Haiti, den Teufelssturmvogel, der vom Aussterben bedroht ist. An diesem Vogel und auch an den Strukturen im amerikanischen Naturschutz mache ich Themen um die Geschichte von Wissenschaft sichtbar, insbesondere den Zusammenhang von Wissenschaft und weißer Vorherrschaft. In meiner Kunst geht es weniger um Vogelbeobachtung, sondern mehr um Machtstrukturen und die Geschichte jetzt. Das Birding offenbart nicht nur eine wundervolle Vogelwelt, sondern ist zudem gesellschaftlich sehr, sehr komplex konnotiert. Und einerseits macht es soziale Unterschiede sichtbar und andererseits ist es auch eine Art Schutzraum für diverse Milieus und Subkulturen, wo eben Menschen über die Vogelbeobachtung zusammenkommen.
Martina Weber über die Birder-Szene in der westlichen Welt. Martina, was war denn bislang dein Vogelhighlight in diesem Frühling?
Das war vor einer Woche, als ich ein Rotmilan als auch ein Schwarzmilan am Mulde-Stausee in Sachsen-Anhalt beobachten konnte.
Sehr schön. Vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Sie hören den Echtzeit-Podcast übers Sehen und Gesehenwerden. Ganz wichtig für eine Gruppe kongolesischer Männer, die ihrem Leben in Armut mit Designerklamotten begegnen. Sich darin richtig zu bewegen, ist mindestens so wichtig, wie diese Kleidung zu tragen. In der Soziologie ist der Begriff der Stadt als Bühne ja schon lange etabliert. Die Sapeurs von Brazzaville, die verstehen es wie kaum sonst jemand, diese Bühne zu bespielen. So ärmlich sie auch daherkommen mag. Antje Diekans.
Es ist Sonntag, Ausgehstimmung in Brazzaville. Roger und Sinza putzt sich heraus. Pinkes Jackett, blaues Hemd, gelbe Hose, pink-gelbe Krawatte. Was fast nach einem Karnevalskostüm klingt, wirkt an ihm schick. Roger weiß eben, wie Mode zu tragen ist.
Man muss das nehmen, was teuer ist und natürlich modern. Die Anzüge müssen gut fabriziert sein, am besten in Europa. Die Franzosen haben Stil und die Italiener machen die besten Schuhe.
Der Angestellte der kongolesischen Schifffahrtsgesellschaft ist ein Sapeur. Die Bezeichnung kommt vom französischen bien sapé, schick gekleidet. In Kongo-Brazzaville nennt sich so ein Zirkel von schönen Männern, die Wert auf gute Kleidung legen. Sie tragen Anzüge von Armani und Pierre Cardin, auf hochglanzpolierte Schuhe und fesche Hüte. Roger lebt im armen Viertel von Kongo-Brazzaville. Sein kleines Häuschen ist sehr bescheiden. Das Wohnzimmer etwa 8 Quadratmeter groß, das Sofa verschlissen, der Tisch davor wackelt. Doch das alles stört Roger nicht. Er steckt jeden Franc, den er übrig hat, in Kleidung. Für einen gebrauchten Anzug gehen schon mal mehrere Monatsgehälter drauf. Rogers Frau hat für das extravagante Hobby ihres Mannes Verständnis.
Ich weiß ja, dass er ein Lebenskünstler ist. Ich kenne ihn schon seit meiner Kindheit. Wenn ihn andere Frauen toll finden, das stört mich nicht. Er ist mein Ehemann und auch wenn er weggeht, er kommt immer nach Hause zurück.
Roger komplettiert sein Outfit heute noch mit einer weißen Sonnenbrille. Dann kommt der erste Auftritt. Der Laufsteg beginnt für den Sapeur direkt vor seiner Tür. Die Nachbarn applaudieren mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung.
Die Sapeurs erregen natürlich Aufsehen. Das ist für die ein echter Kick. Aber wie soll sich das einer leisten, der keine Arbeit hat? Man braucht schon Geld, um sich anständig anzuziehen.
Ich liebe es, wie sie sich kleiden, wie gepflegt und sauber sie sind. Eigentlich die ganze Art, wie sie sich verhalten.
Die ersten Sapeurs gab es schon zur Kolonialzeit. Die Menschen in Brazzaville bewunderten die reichen Auswanderer, die von einem Aufenthalt in Paris wie verwandelt heimkehrten. Im Nadelstreifenanzug und mit Lederschuhen. Diesen fremden Schick versuchten viele zu imitieren und fanden dabei bald ihren ganz eigenen, bunteren, afrikanischen Stil. In Brazzaville haben die Sapeurs ein halbes Dutzend Stammlokale, die sie nacheinander am Sonntag ansteuern. Bei der Begrüßung lassen sie ihre Blicke von oben nach unten, vom Hut bis zu den Schuhen wandern. Ist der andere auch schick genug? Es gibt eine Reihe ungeschriebener Regeln. So dürfen nie mehr als 3 Farben kombiniert werden, einschließlich Einstecktuch und Feuerzeug. In einem Stammlokal der Sapeurs ist Roger heute einer der Ersten auf der Tanzfläche. Hier wird er gut gesehen. Zu sehr darf er sich allerdings nicht bewegen, sonst leidet womöglich der Anzug. Das Publikum sind ein paar Frauen und andere schicke Männer. Paradiesvögel wie Roger, die eine ganze Woche von ihren Auftritten am Wochenende träumen. Wenn sie mit bunter Eleganz dem tristen Alltag entfliehen.
Für uns ist das eine Art zu entspannen. Nach 6 Tagen Arbeit ist man geschafft, aber am Sonntag tanken wir neue Kraft. Das ist das Geheimnis der Sapeurs.
Am Abend wird Roger seinen Anzug ausbürsten und in den Schrank hängen. Dort bleibt er bis zum nächsten Sonntag, dem Ausgehtag in Kongo-Brazzaville, wenn aus Roger, dem Angestellten der Schifffahrtsgesellschaft, wieder ein schicker Sapeur wird.
Ein Ausflug zu den Sapeurs in Brazzaville von und mit Antje Diekans. Und das war unser Echtzeit-Podcast übers Sehen und Gesehenwerden. Und ich empfehle an dieser Stelle auch nochmal unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Neu ist die Serie Bildbetrachtungen. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss. Machen Sie es gut.